Ja, es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war zum Predigen. Also das ist doch durchaus eine Weile her. Ups. Ich habe euch einen Teil oder nein. Wir haben bei uns im Augenblick eine Predigtreihe in der Gemeinde. Das Thema werdet ihr gleich merken. Ich habe 4 Predigten versucht, auf eine zu komprimieren. Ich habe letzten Sonntag das erste Mal überzogen, nachdem ich dann gesagt habe, das bringe ich dann im nächsten Punkt, und alle zuckten irgendwie kurzzeitig zusammen, guckte ich auf die Uhr und stellte fest, oh weia. Also ich werde versuchen, das heute komprimiert und kurz und die 4 Teile in einen. Wie lange habe ich Zeit? Okay, also wir werden schauen. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile hinter uns. Wir steigen direkt ein. Carsten, kannst du bitte das erste Bild ranwerfen? Hat jemand eine Ahnung, was das nun wieder ist? Die Sigrid sollte das vielleicht noch wissen aus ihrer Ausbildung. Eine Schleife. Es hat was mit unserem... Genau, richtig. Das ist die DNA. Genau. Die DNA ist so das, ich sage es mal ganz einfach, was ich vor vielen Jahren aus dem Biologieunterricht noch behalten habe, wo unsere ganzen Erbinformationen abgespeichert sind. Das, was uns ausmacht an Charakter, an Fähigkeiten, was in uns angelegt ist. Ob jemand ein musikalisches Gespür hat, ob jemand gut Sport machen kann. Und manchmal kommt es vor, dass manche Dinge aus unserer DNA noch gar nicht entdeckt sind. Mir ist das dieses Jahr bei Olympia aufgefallen, als bei den Ruderern irgendwann gesagt wurde, ja, der hat eigentlich Rugby gespielt und wollte das nur machen, weil er irgendwie für die Ausdauer was tun wollte. Und dabei haben sie festgestellt, der fährt ja schneller als die Ruderer selber. Und so geht es uns auch manchmal in unserem Glauben, dass wir manche Dinge doch irgendwie verschüttet haben, die eigentlich in uns drin angelegt sind. Die Predigtreihe bei uns oder der Titel der Predigt heute ist die DNA der Gemeinde. Jesus hat in uns als Gemeinde etwas angelegt, etwas, was es zu bewahren gilt, was es zu entdecken gilt und was es zu beleben gilt. Und gerade in der Apostelgeschichte wird davon berichtet, wie sich der Heilige Geist ausgebreitet hat, wie in der Gemeinde etwas vorwärts gegangen ist. Und ich möchte den Predigttext lesen aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Aus der Neues Leben Bibel. Genau. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie im Tempel täglich zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was für paradiesische Zustände, die uns hier geschildert werden. Das wäre doch was. Das ist doch der Traum eines jeden Pastors, einer jeden Gemeinde, und der Herr fügte täglich neue hinzu. Und jedes Jahr beschließt die Gemeinde einen neuen Anbau. Reich Gottes, ein Stück Himmel auf Erden, den die Gemeinde dort erleben konnte. Warum lebten sie so? Sie waren total von Christus ergriffen. Es hatte sie gepackt, sie konnten nicht anders. Und sie hatten diese ganz starke Erwartung, Christus kommt wieder. Dafür lassen wir alles andere stehen und liegen. Dafür setzen wir uns ein. Alles andere wurde unwichtig. Sie richteten sich ganz auf ihr Leben mit Christus aus. Und vor diesem Hintergrund verblasste alles andere. Besitz und Ansehen, das wird hier deutlich. Und es wird auch deutlich, Glaube blieb für sie nichts irgendwie Vergeistliches, was im Kopf standfand beim Bibellesen, beim Beten, sondern es wurde praktisch im Miteinander, im Leben der Gemeinschaft. Und genau das ist dann auch die DNA der Gemeinde. Diese vier Dinge, die uns hier in diesem Bibeltext genannt werden. Die Lehre der Apostel, Glauben weitergeben. Gemeinschaft leben. Abendmahl feiern, gemeinsam feiern und der Dialog mit Gott. Das ist so die Grundlage, die gelegt ist, die auch Lukas wichtig war, uns weiterzugeben. Und dieses Festhalten an dieser Grundlage, davon ließen sie sich bestimmen. Und das sind jetzt auch die vier Punkte, die ich mit euch etwas bedenken möchte. Zunächst den ersten Punkt, Glauben weitergeben. Eine Grundlage für das Leben der Gemeinde ist die Lehre der Apostel, so wird sie beschrieben. Und dann steht dieses massive Wort Lehre der Apostel und wir wissen zunächst erstmal gar nicht so richtig, was ist eigentlich Inhalt gewesen dieser Lehre der Apostel. Zunächst, sie steht nicht umsonst an erster Stelle, denn immer wieder wird im Neuen Testament deutlich, der Glaube kommt aus der Predigt heraus. Dadurch, dass Menschen Gottes Wort gehört haben, dadurch, dass sie ergriffen wurden, dadurch, dass es irgendwie Klick machte bei ihnen, dadurch kamen sie zur Gemeinde hinzu. Wir erinnern an die Pfingstpredigt, wo sie Petrus fragten, es geht uns durchs Herz, was sollen wir tun? Was ist jetzt dran? Was ist der nächste Schritt? Und genau das ist das Wichtige. Ohne diese Lehre der Apostel, ohne das, was uns das Neue Testament überliefert, ist kein Fundament da für unseren Glauben. Es braucht immer wieder die Lehre. Und alle anderen Punkte, die wir dann noch bedenken werden, die sind davon getragen, die sind davon bestimmt und beeinflusst. Das wird sich dann auch noch durchziehen. Die Lehre der Apostel ist für die erste Gemeinde wie ein Lebensraum. Darin lebt sie, darin atmet sie. Und wenn ich an Raum denke, dann denke ich zunächst erstmal irgendwie an etwas Enges, an etwas, wo Wände links und rechts sind, wo man nicht rauskommt. Lehre, das hat so einen Klang nach Schule, nach Dasitzen, nach ach, wann ist endlich Pause, wann kann ich nach Hause. Aber das ist nicht die Lehre, die uns das Neue Testament vermittelt. Wenn wir dort reinschauen, dann entdecken wir, die Lehre der Apostel beschreibt einen Raum der Freiheit. Einen Raum, in den Menschen hineingestellt werden, der anders ist. Im 2. Korintherbrief zum Beispiel, Kapitel 5, dort spricht Paulus von der Botschaft der Versöhnung, die uns aufgetragen ist, die uns ein neues Denken gibt, die uns zu Menschen hingehen lässt und bitten lässt, lasst euch versöhnen mit Gott und lasst diese Versöhnung in eurem Leben wirklich hineinkommen, hineindringen ins persönliche Leben, in die Beziehungen, in denen ihr steckt und in all das, was euer Leben ausmacht, ob es die materielle Sorge ist, ob das die Gestaltung des Lebens ist. Lasst diese Botschaft der Versöhnung in all diese Bereiche hineindringen. Und so ist die Lehre der Apostel letztlich der Rahmen, der diese Versöhnungsbotschaft schützt, in der sie wachsen kann, indem sie sich ausbreitet. Was ist eigentlich das Ziel dieser Lehre der Apostel immer wieder? Dass alles Leben des Einzelnen von uns persönlich und das Leben der Gemeinde immer wieder in Beziehung gesetzt wird zu den Worten des Alten und Neuen Testaments, zu den Worten, die Gott uns weitergegeben hat, die Menschen uns weitergegeben haben, wie sie Gott erlebt haben. Wir müssen das immer wieder in Beziehung setzen und wir müssen sie immer wieder hören, weil wir vergesslich sind, weil wir vergessen, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes, weil es manchmal im Alltag unter all den Sorgen und Nöten verschüttet geht. Und wir müssen sie immer wieder hören, weil diese Texte so alt sind. Weil es diese Beschäftigung damit braucht, um sie in unsere Lebenswirklichkeit, das Leben der Gemeinde jetzt und unser persönliches Leben jetzt hinein zu übersetzen, zu übertragen. Und die Lehre damals ging weit über unser Verständnis von Lehre hinaus. Denn sie fand wirklich in allen Bereichen dieses Gemeindelebens statt, wenn sie sich in den Häusern getroffen haben, wenn sie im Tempel zusammen waren zum Beten, wenn sie das Abendmahl gemeinsam gefeiert haben. Der nächste Punkt, Gemeinschaft leben. Sie haben nicht für sich zu Hause über der Bibel gesessen und haben über der Bibel gebrütet, sondern sie haben sich gemeinsam getroffen. Sie haben Gemeinschaft gelebt. Menschen sind auf Gemeinschaft angelegt. Ihr kennt die Erzählung von Adam, als er noch allein im Paradies war. Gott hatte ihm alles gezeigt und er hatte alles wunderbar benannt, ob das die Tiere waren, ob das die Pflanzen waren. Aber er war traurig, er war allein. Und Gott schuf die Frau, so steht es in diesem Schöpfungsbericht. Und Adam war glücklich, endlich Fleisch von meinem Fleisch, endlich ein Gegenüber für mich, mit dem ich mich austauschen kann, mit dem ich lachen und traurig sein kann. Menschen brauchen Gemeinschaft, müssen in einer Gemeinschaft leben. Und dann gibt es offene und geschlossene Gemeinschaften. Gemeinschaften, in die wir problemlos hineinkommen und Gemeinschaften, die für uns irgendwie verschlossen sind. Wenn ich an geschlossene Gemeinschaften denke, dann denke ich immer an die Anfangserfahrungen, als wir von hier weggegangen waren, die traute Gemeinschaft und Gemeinde hier, wo jeder jeden kannte und wir eine neue Gemeinde suchen mussten. So waren wir ein halbes Jahr lang in einer Gemeinde, deren Namen ich jetzt nicht weiter sagen möchte. Und wir haben versucht, Kontakt zu den Menschen dort zu bekommen. Und dann standen wir die eine Woche bei Leuten und haben uns unterhalten und haben uns die nächste Woche darauf wieder und haben gemerkt, wir kommen nicht rein in diese Gemeinschaft. Und dann kamen wir nach einem Sommerurlaub 3 Wochen wieder zurück und wurden als Gäste von manchen begrüßt und haben gesagt, hier bleiben wir nicht. Hier ist keine Gemeinschaft. Da haben wir uns schon schlecht gefühlt, weil wir dachten, irgendwie stimmt doch hier was nicht. Und wir sind zurückgekommen in eine Gemeinde, wo wir vorher schon mal waren, die uns kannte, bei unserem Namen. Die wussten, woher wir sind. Wir brauchen Gemeinschaft. Menschen, die uns auffangen, die uns begleiten, die mit uns auf dem Weg sind. Im Philipperbrief schreibt Paulus genauer, wieso Gemeinschaft aussehen kann, was für Gemeinschaft wichtig ist. Das sind 4 Stichpunkte, von denen ich 2 dann noch weiter bedenken möchte mit euch. Da schreibt Paulus von Trost, von Ermutigung, von Verbindung durch den Heiligen Geist und von Barmherzigkeit und Mitgefühl. Und er schreibt das in einer Art und Weise, dass man sich gar nicht sicher ist, geht es hier an der Stelle darum, dass Paulus fragt, gibt es das bei euch? Oder ob Paulus sagt, ja, das ist bei euch vorhanden. Ihr habt es vielleicht nur noch nicht so ganz entdeckt. Kommen diese Stichworte Trost, Ermutigung, diese Verbindung untereinander durch den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist und Barmherzigkeit und Mitgefühl unter euch vor? Ist das Teil eurer Gemeinschaft? Denn das ist etwas, wodurch Christus sichtbar wird. Das ist etwas, was Christus immer wieder mit Menschen zum Ausdruck gebracht hat, und wo er durch das Leben der Gemeinde und Gemeinschaft sichtbar wird. Und es sind Bedingungen einer Gemeinschaft, in denen Glaube wachsen kann. Rahmenbedingungen, wie bei einer Pflanze, die auch gewisse Rahmenbedingungen braucht, damit sie gut wachsen können. Ich denke immer an meine Pflanzen in meinem Büro, die haben denkbar schlechte Bedingungen. Nordseite und der Wasserhahn ist direkt im Raum nebenan. Aber er fließt leider nicht von allein in mein Büro. Und als ich im Sommer dann die eine Pflanze mal nach oben gebracht hatte und sie 3 Wochen gute Pflege genoss, da habe ich gesehen, die kann ja sogar wachsen und neue grüne Blätter bekommen. Also auch unser Glaube braucht immer wieder Rahmenbedingungen, in denen er wachsen kann. Und da gehören eben diese Stichworte ein Stück dazu. Nur, zumindest stelle ich das bei uns in der Gemeinde manchmal fest, und an der Stelle fällt mir auf, ich soll ganz herzlich grüßen aus Schöningen. Das fällt mir bei uns immer wieder auf, diese Rahmenbedingungen sind nicht immer vorhanden. Gemeinschaft ist zerbrechlich. Gemeinschaft ist dann zerbrechlich, wenn sie von unseren eigenen Einschätzungen und Maßstäben geleitet wird. Wenn ich das Maß der Dinge bin, wenn meine Weisheit vorn dran steht, wenn meine Bedürfnisse vorn dran stehen, wenn es um meine Zeit geht und meine Kraft geht. Was ist wichtig? Wovon lässt du dich bestimmen, wenn es um das Thema Gemeinde und Gemeinschaft geht? Ich glaube, dass Gemeinschaft eben nur dann leben und existieren kann und diese Rahmenbedingungen dann da sind, wenn jeder ein Stück von sich selbst zurückstecken kann und einbringen kann. Nur dann kann Gemeinschaft wachsen. Sonst knappert jeder von der Gemeinschaft das ab, was er für sich braucht. Und es wird eben nicht mehr, sondern Da, wo wir hineingeben, so werden wir auch voneinander erleben, wie wir durch den anderen an einer Stelle wieder beschenkt werden, wo wir es gar nicht erwarten. Zwei Punkte von Gemeinschaft leben, die mir wichtig sind und die mir ja immer wieder auch deutlich geworden sind, auch hier in der Gemeinde. Das erste, Ermutigung. Wir brauchen Ermutigung, Christus nachzufolgen, so schreibt es Paulus, aber auch so, weil ich einem Menschen nur dann Ermutigung von Christus her abnehmen kann, wenn er mich auch im normalen Leben oder in dem, wie ich mein Leben gestalte, ermutige. Wenn mir jemand Mut macht, wenn mich jemand aufbaut, wenn mich jemand bestärkt, an einer bestimmten Stelle den Weg fortzusetzen. Oft, da sind wir Deutschen ja Meister drin, haben wir eine Defizitorientierung. Wir schauen auf das, was noch nicht so ist. Wir schauen auf das, was nicht gelingt und was besser werden muss. Und dann kann man sich so richtig schön darin reinsteigern. Also wenn das so wäre, wenn wir an dem Punkt endlich wären, wo es gut ist, dann könnte da was vorwärts gehen. Aber wir schauen auf das, was nicht da ist. Auf das, was verbesserungswürdig ist. Oder wir bauen Druck auf. Du müsstest doch eigentlich schon längst viel weiter sein. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Und ich habe bei mir selber in meinem Dienst in den letzten Jahren festgestellt, in manchen Phasen, dass ich mich manchmal in dieses Defizitdenken so reingesteigert habe und dann da saß und gedacht habe, oh, hier knackt's, da knirscht's, dort ist was nicht und da ist was nicht und wie soll eigentlich? Und dann irgendwann gemerkt habe, nein, mit Blick auf Christus und mit Blick auf das, was tatsächlich da ist, was gewachsen ist, weitet sich der Blick und plötzlich wäre ich nicht missmutig, sondern plötzlich wäre ich dankbar für das, was da ist, was gegeben ist und was so Stück für Stück und langsam wächst. Es ist wichtig, dass wir auf die kleinen, manchmal kleinen guten Anlagen schauen. Auf das, was schon gelungen ist und auf das, was wir sehen, was Gott noch vorwärts bringen kann. Von Christus her, mit ihm zusammen, Dinge weiterzuentwickeln, auszubauen und einzusetzen. Und dann eben auch gegenseitig zu ermutigen. Ich muss immer wieder an meine ersten Schritte hier in der Gemeinde denken. Ob es Gunther war, der mir einen Dienstplan zugeschickt hat, wo weiß Abend 3 Kreuze oder 3 Fragezeichen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, da bist du gemeint. Das traue ich dir zu, das sollst du übernehmen. Du kannst das. Und das hat geprägt, das hat die ersten Schritte geleitet, weil jemand da war, der gesagt hat, ja, ich traue dir das zu, du machst das. Ich wäre heute nicht hier als einer, der predigt, wenn nicht diese Anfänge gewesen wären. Ermutigt einander. Und, das ist auch wichtig, lasst euch ermutigen. Lasst euch von anderen dieses Gute sagen und denkt nicht in euch, nee, wenn der mich wirklich kennen würde, nee, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und was mit dieser Ermutigung zusammenhängt, ist das zweite noch kurze, barmherzig. Es ist wichtig, dass wir uns ineinander einfühlen, dass wir schauen, wie geht es dem anderen? Warum denkt er vielleicht? Warum denkt er anders? Warum sind ihm andere Dinge wichtig? Ich stelle immer wieder fest, dass wir ja so sehr unterschiedlich geprägt sind, dass Dinge, die mir wichtig sind und auf dem Herzen liegen, einem anderen völlig vorbeigehen. Und dann kann ich darunter leiden. Oder ich kann fragen, ja, warum ist das so? Warum ist der Mensch so anders? Warum denkt er so anders? Warum sind ihm andere Dinge wichtig? Und das Zweite darin, auf die eigenen Anfänge zu schauen, auf eigenen Stolperschritte, wie es so langsam losging, man erst Stück für Stück festen Tritt gefunden hat. Gemeinschaft lebt von Barmherzigkeit und Mitgefühl und von dieser Rücksicht auf die eigenen Anfänge. Wo komme ich selbst her? Warum bin ich selber so geworden, wie ich geworden bin? Gemeinschaft. Der vierte Punkt, gemeinsam feiern. Hier in diesem Apostelgeschichte-Text steht vom Abendmahl, dass sie miteinander feierten, in den Häusern und überall, wo sie zusammenkamen. Ich habe es verallgemeinert unter dem Stichwort gemeinsam feiern. Warum? Weil wir mit jeder Feier uns erinnern. Bei Geburtstagen zum Beispiel. Gestern und am Montag oder generell. Wie hat Gott uns schon geführt? Was hat er schon getan? Oder wir feiern, wenn ein gewisser Punkt geschafft ist. Wenn wir, ja, ich kann mich erinnern, als wir das hier fertig renoviert hatten, da haben wir auch ein Stück gefeiert. Wir erinnern uns an bedeutende Ereignisse im persönlichen Leben oder im Leben der Gemeinde. Warum? Weil es so ein Stück Meilensteine sind und weil Erinnerung stärkt. Erinnerung stärkt. Wir haben etwas geschafft. Wir sind durch eine Situation hindurchgetragen worden. Wir haben etwas bewältigt. Wir haben vielleicht auch in einer schwierigen Situation, die uns aussichtslos erschien, mit Gottes Hilfe Strategien entwickelt, wie wir diese Situation bewältigen konnten. Wir gehen gestärkt, diese Erinnerung wachzuhalten, immer wieder aufs Tableau zu heben und zu sagen, ja, das war, aber Gott hat es gut gemacht. Ich merke, dass auch Erinnerung ja stärkt, aber auch ein Stück Warnung immer wieder ist. Wir haben bei uns im Haus seit kurzer Zeit wieder eine Selbsthilfegruppe, trockene Alkoholiker. Und sie feiern jedes Jahr zweimal Geburtstag. Sie feiern ihren wirklichen Geburtstag und sie feiern den Tag, wo sie die Flasche endgültig beiseite gestellt haben. Ihren trockenen Geburtstag. Und es ist für sie immer wieder dieser Grund zur Dankbarkeit. Ja, das habe ich geschafft. Ich kann stolz darauf sein. Und es ist immer wieder auch die Warnung. Lass die Finger von der Flasche. Und es ist beeindruckend, wie sie damit umgehen. Unsere guten Erinnerungen machen uns dankbar, sie geben uns Hoffnung und sie richten uns damit auch immer wieder ein Stück im Leben aus. Und dann das Zweite oder die Erinnerung, die Jesus uns geschenkt hat, das Abendmahl. Als Erinnerung an das, was er für uns getan hat. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, aber auch, dass wir dieses Abendmahl einmal wieder mit ihm feiern werden. Auch eine Erinnerung, die stärkt. Denn das, was Jesus eingesetzt hat zu diesem Abendmahl, waren nicht besondere Speisen, die es irgendwie nur einmal im Jahr gab, sondern er hat Brot und Wein eingesetzt. Grundnahrungsmittel, die im Alltag von Bedeutung waren und die auch bei jedem großen Fest vorkamen. Brot und Wein. Brot stärkt und macht satt. Und Wein wurde zu allem Wasser ein Stück dazugegeben. Und Wein war Ausdruck von Geselligkeit und Fest und Freude. Gemeinde soll miteinander feiern, um sich zu erinnern und in dieser Gemeinschaft gestärkt zu werden. Und der letzte Punkt. Also ich versuche mich wirklich kurz zu fassen, ihr merkt. Der Dialog mit Gott. Sie blieben beständig im Gebet. Ich weiß nicht, kennt ihr auch solche Leute, die nicht aufhören zu reden, wo du daneben sitzt und denkst, wann holen die endlich? Ich glaube, so kommt sich Gott auch manchmal vor, wenn wir beten. Da muss es manchmal schnell gehen. Dann sagen wir ihm schnell, was wir auf dem Herzen haben und geben auch den einen oder anderen Dank und das ein oder andere Lob weiter. Amen. Und dann muss es weitergehen. Also ich denke, manchmal kommt sich Gott auch bei mir so vor. Aber Gebet ist Dialog. Gebet ist Reden und Hören, Hinhören. Und ich bin dankbar, dass der gute alte Paulus ganz vielfältige Formen von Gebet aufgeschrieben hat. Zum Beispiel im 1. Timotheusbrief. Da redet er von Flehen, von Beten allgemein, von Fürbitte und von Dank. Vier Punkte. Vier verschiedene Gebetsformen, die uns deutlich machen, Gebet ist mehr, als dass wir uns hinsetzen und kurz beten, vielleicht auch von einem Bibeltext, sondern er gibt uns diese verschiedenen Formen oder sagt sie uns weiter, um uns vor Einseitigkeit zu bewahren und zu sagen, ja, es gibt mehr. Du kannst für Menschen beten, du kannst danken, du kannst loben, du kannst einfach stille sein. Es hilft aber auch, diese Stichworte zu haben, um sich zu konzentrieren und zu schauen, was finde ich bei diesen einzelnen Gebeten vor? Für wen kann ich beten? Für was kann ich danken? Wir haben seit etwa einem Dreivierteljahr mittlerweile eine Gebetszeit bei uns in der Gemeinde eingerichtet, jeden Montag, die einen doch relativ liturgischen Ablauf hat, wo wir am Anfang ein Wort Gottes hören, dann ein Laudator Omnes Gentes singen und dann für verschiedene Stationen beten und danken. Und diese verschiedenen Stationen helfen, sich zu konzentrieren, den Blick zu schärfen, nicht allgemein zu beten, sondern zu schauen, was passiert im Augenblick in unserer Welt zum Beispiel, was passiert in Europa, oder genauer hinzuschauen in unseren Ort hinein, was tut sich da, wo wird Hilfe gebraucht, wofür können wir beten, für wen können wir beten, und dann auch im letzten Schritt für die Gemeinde oder in einem stillen Gebet für etwas, was mir auf dem Herzen liegt, was aber niemand anders wissen muss. All das hilft, sich zu konzentrieren. Und es zeigt die vielfältige Lebensäußerung unseres Glaubens. Und dann kommt das, was wichtig ist. Wer betet, sieht diese Welt nicht als in sich geschlossenes Ganzes, als etwas, das fertig ist, in dem sich nichts mehr verändern kann, sondern wer betet, der weiß darum, dass diese Welt von Gott umschlossen ist, von Gottes Geist durchdrungen ist, von seinem Willen beherrscht und dass es für seine Macht nichts gibt, wo er nicht hineinkommen kann, wo er nicht verändern kann, wo er keine Wendung schaffen kann. Wer betet, weiß, da ist Gott, dem wir wichtig sind, dem es nicht egal ist, was rauskommt. Und da, wo wir anfangen zu beten, da synchronisiert sich unser Herzschlag mit dem Herzschlag Gottes, mit dem, was Gott wichtig ist. Weil wir neu ausgerichtet werden auf ihn, auf unsere Mitmenschen und auf unsere Aufgabe in der Welt, in der wir leben, in der wir als Gemeinde tätig sind, als dem wir als Einzelne unterwegs sind. Und dann hören wir bei der Apostelgeschichte, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Das war ihnen wichtig, weil dieses Lob Gottes immer wieder, diese großen Taten Gottes im Lauf der Geschichte und in ihrem unmittelbaren Erleben in Erinnerung gerufen hat. Sie hörten nicht auf. Sie blieben beständig, sie blieben dabei, die Lehre der Apostel zu hören, zu überlegen, was kann das bedeuten für uns, für mich persönlich und für uns als Gemeinschaft. Und sie lebten in dieser Gemeinschaft. Sie feierten gemeinsam, um sich zu erinnern, um das hochzuhalten, um dankbar zu werden. Und sie blieben beständig im Gebet, einzeln, gemeinsam. Und das veränderte sie, veränderte ihre Gemeinschaft. Und das machte Eindruck auf Menschen, weil sie erlebten, hier ist Christus und er durchdringt diese Gemeinschaft. Daran haltet fest, an diesen vier Säulen, an diesen vier Grundlagen, an dieser DNA und schaut immer wieder, was gibt es bei euch zu entdecken, zu beleben und zu bewahren. Amen.